So, ihr Geliebten Gottes, wie schön ist das, dass wir Gemeinschaft unter Gottes Wort haben dürfen. Und da gefällt mir der Name von eurer Gemeinde so gut. Gemeinde unter Gottes Wort, sich wo drunter stellen, das ist die Bedeutung von Gehorsam. Gehorsam heißt, sich unter das Gehörte stellen. Und das ist eine ganz wesentliche Aufgabe und Herausforderung für uns als Glieder seines Leibes, sich unter Gottes Wort zu stellen und ihm, unserem Herrn und Haupt, im Glaubensgehorsam nachzueifern. Und das wollen wir auch heute tun und jetzt in den Mittelpunkt der Verkündigung stellen, das Hören auf sein lebendiges Wort. Wir gehen ja jetzt in das dritte Jahr der Pandemie und diese Corona-Pandemie ist viel mehr als ein bedrohliches Virus. Corona hat das Potenzial, dass wir uns von der Gemeinschaft der Gläubigen fernhalten, hat das Potenzial, dass es Spaltungen innerhalb der Gesellschaft, innerhalb Familien und sogar Spaltungen innerhalb der Gemeinde herbeiführen kann. Es hat das Potenzial, dass wir uns so sehr damit beschäftigen, dass wir von dem Eigentlichen und von dem Wesentlichen ablenken lassen. Es ist bestimmt 20 Jahre her, vielleicht auch 30, ich weiß es nicht mehr genau. Da hat Karl Heinemann bei uns in Weidenau zu dem Thema gesprochen, lasst euch das Ziel nicht verrücken. Ich kann mich an den Inhalt nicht mehr erinnern, es ist da einfach jetzt zu lange her. Aber ich werde den Tenor dieser Worte nicht vergessen. Das hat mich geprägt damals. Lass dir das Ziel nicht verrücken. Behalte das Eigentliche, behalte das Wesentliche im Fokus und richte dich danach aus. Ihr müsst keine Angst haben. Ich will jetzt nichts zu Corona sagen. Ich habe da natürlich auch eine Meinung zu, wie jeder andere mittlerweile auch. Und ich will betonen, dass ich alle Sichtweisen, die ich bisher gehört und die mir bisher begegnet sind, die kann ich gut verstehen. Die einen, die haben Furcht vor dem krankmachenden Virus und können sich gar nicht genug davor schützen. Die anderen halten es für harmlos und sind der Überzeugung, es braucht keinen Schutz. Und dazwischen gibt es jede Schattierung. Oder Impfung. Die einen wollen die Impfpflicht, weil sie davon überzeugt sind. Und die anderen wollen es eben nicht, weil sie davon überzeugt sind. Und auch wieder jede Schattierung dazwischen. Andere haben Angst, andere verharmlosen, lehnen Maßnahmen ab und nehmen lieber Lasten auf sich, wenn ich an die Impfpflicht denke. Ich kenne welche, die nehmen es auf sich, ihren Beruf zu verlieren, weil sie sagen, sie wollen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ob das wirklich so ist, ob man das nicht auch anders sehen kann. Wie gesagt, meine persönliche Meinung soll gar nicht zur Sprache kommen. Ich will nur in den Raum stellen, kann denn eine Krankheit oder ein Zustand, der im Jahr 2020 in diese Welt hineingekommen ist, kann der die Absichten und Verheißungen Gottes, die ja bereits vor Grundlegung der Welt Bestand hatten, außer Kraft setzen? Antwort ist doch klar. Niemals. Warum lassen wir uns dann erschüttern? Steht ja auch übrigens so ähnlich im Galaterbrief. Da geht es dann um das Gesetz. Da schreibt Paulus, ein von Gott schon früher gültig gemachter Bund kann durch ein Gesetz, das 430 Jahre danach gegeben wurde, doch nicht für ungültig erklärt werden, um dadurch Verheißungen aufzuheben. Wir können uns also fragen, wovor müssen wir uns fürchten? Wenn Gottes Wort uns zuspricht, sorgt euch um nichts. Lasst in allem eure Bitten im Gebet und Flehen mit Dank vor Gott bekannt werden. Dann wird der Friede Gottes, der allem Denksinn, aller Vernunft überlegen ist, eure Herzen und Gedanken wie in einer Feste in Christus Jesus bewahren. Oder an anderer Stelle, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag. Warum halten wir an den Bollwerken unserer eigenen Vernunft fest, wenn Gottes Wort uns zuspricht in 2. Korinther 10, wir kämpfen nicht fleischlich, sondern wir sind vermögend für Gott. indem wir Vernunftschlüsse, Gedankengängen, Beweisführungen niederreißen, die sich wie Festungen aufgebaut haben, aber gegen die Erkenntnis Gottes sich erheben. Nehmen wir doch alle Gedanken unter den Gehorsam des Christus gefangen. Und der Geist, den Gott uns gibt, ist doch ein Geist der Kraft, nicht der Furcht. Ein Geist der gesunden Vernunft, nicht der eigenen Vernunftschlüsse. Wieso lassen wir es zu Spannungen und Spaltungen innerhalb des Christusleibes kommen, wo Gott doch die Einheit bereits geschaffen hat und uns aufruft, befleißigt euch, die Einheit des Geistes durch das Band des Friedens zu halten, hast du eben gelesen. Weshalb anerkennen wir nicht die Sichtweise eines anderen, nur weil sie unserer Überzeugung nicht entspricht? Jeder ist doch für sich selbst vor Gott verantwortlich und muss für sich selbst zu einer Beurteilung der Lage kommen und dann danach handeln. Römer 14 heißt es, habe du den Glauben, den du hast, für dich selbst, im Angesicht Gottes. Und alles, was nicht aus Glauben geschieht, das ist Sünde. Und so kann es eben zu unterschiedlichen Sichtweisen kommen. Und ich sage, diese ganze Pandemie hält uns einfach nur den Spiegel vor und zeigt, ob und wie ichbezogen und unvollkommen wir sind. Üben wir uns darin, wie Paulus sagt, in einem Miteinander des Wohlwollens und der Liebe. Ich lese den letztgenannten Vers von dir nochmal mit einer etwas anderen Übersetzung. Da heißt es, werdet aber gegeneinander gütig und im Innersten wohlwollend. Im Innersten wohlwollend. Treten wir so unserem Gegenüber? Sehen wir an den ganzen Umständen der Pandemie nicht viel eher, dass Gott wirkt? Gott greift hier ein in unser Weltgeschehen, so wie er es seit jeher getan hat. Er ordnet das Weltgeschehen und die Gesellschaft derart, wie es seine vorhergesehenen zukünftigen Ereignisse es erfordern. Er führt seinen Plan aus und bringt seine Absichten zur Vollerfüllung. Und durch Corona sehen wir, dass nun plötzlich Dinge denkbar und möglich werden, die bisher undenkbar waren. Undenkbar für unsere Gesellschaft. Kaufen und Verkaufen wird einmal nur möglich sein für den, der ein Malzeichen trägt. Konnte ich mir nie vorstellen. Wie soll das gehen? Jetzt kann ich mir das vorstellen. Ich will dazu sagen, ich denke nicht, dass die Impfung oder Maske das Malzeichen der Offenbarung gleichzusetzen sind. Aber wir erleben doch eine Hinführung in unserem Weltgeschehen, dass es hingeführt wird zur Vorbereitung zukünftiger Ereignisse und Zuständen. Die werden in der Zeit ihrer Erfüllung nicht auf einmal plötzlich da sein und man hat nie was vorher gemerkt, sondern es ist eine Entwicklung und ein Prozess, bis es soweit ist. Und das erleben wir eben und dürfen das erleben und dürfen durchaus schon jetzt unsere Häupter erheben, dass wir gut sehen und beobachten können, denn die Zeit unserer Freilösung kommt immer näher. Und darauf warten wir, das erwarten wir, dass unser Herr bald kommt zur Heimholung seiner Gemeinde. Das Haupt und Glieder zusammenkommen und wer weiß, wie bald das sein wird. Und deswegen lasst uns die Zeit, bis es soweit ist, nutzen für das, was jetzt dran ist. Dran ist die Zubereitung des Leibes des Christus. Nicht dran ist, sich ablenken zu lassen von Nebenkriegsschauplätzen. Nicht dran ist, auf unser Wollen zu achten, unsere Überzeugungen durchzusetzen, mögen sie noch so fundiert und korrekt sein, sondern dran ist, auf ihn zu sehen, den Urheber und Vollender. Dran ist, dass wir alle, so wie es in 2. Korinther 3, Vers 18 heißt, dass wir alle mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen und das Angeschaute widerspiegeln und dadurch in sein Bild umgestaltet werden, von seiner Herrlichkeit umgestaltet werden zu seiner Herrlichkeit. Das soll also für hier und heute das Thema auch dieses Wortdienstes sein, die Zubereitung des Christusleibes. Das ist jetzt dran und lassen wir uns dieses Ziel nicht verrücken. Dieses Ziel der Zubereitung des Leibes des Christus. Auch das ist nur ein Etappenziel. Für die Zubereitung ist es notwendig, dass wir das Hauptziel kennen. Und dieses Hauptziel Gottes ist klar formuliert in seinem Wort. Ich will einen Vers lesen, der darauf hinführt. 1. Korinther 18, da heißt es ab Vers 4, es gibt keinen anderen Gott, außer dem einen. Denn wenn es auch viele sogenannte Götter gibt, sei es im Himmel oder auf Erden, ebenso wie da viele Götter und viele Herren sind, so ist doch für uns nur einer Gott. Und wer ist es? Der Vater, aus dem das All ist, und wir sind zu ihm hingewandt. Und nur einer Herr, Jesus Christus, durch den das All geworden ist, und wir sind es durch ihn. Für die Welt gibt es viele Götter, doch für uns nur den einen. Und der eine, der nennt sich unter anderem selbst El Elyon. Das bedeutet der Allerhöchste. Da gibt es ein schönes Bild in der Bibel, was der Allerhöchste ist. Ihr kennt das alle aus der Josefsgeschichte. Da gab es die beiden Hofbeamten des Pharaos, die sich versündigten und in den Kerker gesteckt wurden. Eine war Mundschenk, der andere Bäcker. Beide hatten Träume. Und im Traum des Bäckers, da trug der 3 Körbe voller Backwaren auf dem Kopf. Und der Höchste von diesen dreien, das ist der Elyon. Also das, was ganz oben ist. Es gibt nichts weiter darüber. Das ist der Elyon und Gott nennt sich El Elyon. Das Wesen Gottes ist es also, ganz oben zu sein. Er steht über allem und über allen. Das gilt auch für seinen Willen und auch für seine Absichten. Auch für sein Wollen. Und sein Willen und Wollen steht über dem Willen und Wollen seiner Geschöpfe. Das sind wir. Hatten wir nicht am Anfang gesagt, was Gehorsam bedeutet, nämlich sich unter das Gehörte stellen? Somit dürfen und sollen und wollen wir auch unsere Überzeugung, unseren Willen, seinem Willen unterordnen. So wie Paulus. Das ging bei dem ruckzuck. Als ihn die Herrlichkeit des Christus umstrahlte bei Damaskus, da fragte er sofort, was willst du, dass ich tue? Was willst du? Und die Offenbarung sagt uns, würdig bist du, Herr, unser Herr und Gott, steht in Offenbarung 4, Vers 11. Verherrlichung, Ehre und Macht zu erhalten, weil du das All erschaffen hast und es durch und für deinen Willen war und erschaffen ist. Um seinetwillen ist das ganze All, was je ins Dasein gerufen wurde, untersteht der Willensabsicht Gottes. Ein Gott, sagt Epheser 4, Vers 6, ein Vater aller, der über allen ist und durch alle und in allen wirkt. Er ist also nicht nur Gott und Schöpfer aller, sondern er ist auch der Vater aller. Das heißt, er, und ich betone nur er, zeugt uns in sein Leben hinein. Und so neu gezeugt tragen wir sein Wesen in uns. Das ist viel mehr als geschaffen zu sein. Zuerst ist er ein Vater über allen, und dann dein Vater durch alle und schließlich der Vater in allen. Das haben wir gerade gelesen in Epheser 4, Vers 6. Ein Gott, ein Vater aller, der über allen ist und durch alle und in allen wirkt. Wir denken an Römer 11, Vers 36. Da ist derselbe Dreiklang zu hören. Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin ist das All. Wir denken an Abraham, den Vater der Höhe, der dann zu Abraham wurde, dem Vater der Menge. Es ist Gott also nicht genug, als erhabener Schöpfer über seiner Schöpfung zu thronen und von ihr angebetet und verherrlicht zu werden. Er will viel mehr. Er will in allen alles sein. Und das ist das Ziel Gottes, dass er alles in allen sei. Und dass wir dieses Ziel kennen dürfen, das ist lauter Gnade. Dass Gott uns in all unserer Schwachheit und Begrenztheit des Diesseits, dass er uns diesen Schatz in irgendeinen Gefäßen gegeben hat, das ist lauter Gnade. Gnade und Verantwortung. Wir dürfen es wissen und uns darüber freuen und ihn loben, doch es stellt uns auch in die Verantwortung, uns dem Ziele nach ausrichten zu lassen. In dem Namen Jesu, sagt Philipper 2, wird sich jedes Knie beugen. Und damit auch gar kein Zweifel aufkommt, fügt Gottes Wort hinzu, jedes Knie, alle Knie, da ist auch tatsächlich alle zu verstehen. Und er sagt, die im Himmel, die im Irdischen und sogar unter der Erde. Und jede Zunge huldige oder bekenne oder aus dem Inneren heraus überzeugt ist, übereinstimmend, Herr ist Jesus Christus zur Verherrlichung Gottes. Doch nicht nur zur Verherrlichung Gottes, sondern zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Da ist kein zähneknirschendes Unterworfensein gemeint, sondern alle bekennen sich zu ihm als ihren Vater. Aus dem Innersten eines jeden Einzelnen ertönt der Gleichklang, die Übereinstimmung, die Harmonie mit dem Christus. Dann hat er also alle in sein Gottesleben hineingezeugt und ist in allen Vater, und Gott führt also seinen Willen und seine Absichten, sein Vorhaben aus und bringt es zum Ziel und führt es in die Vollendung. Und wir sind dabei der Anfang. Wird das in unserem Leben deutlich, dass wir ihm jetzt schon huldigen und bekennen und aus dem Inneren heraus übereinstimmen mit ihm und seinem Willen? Denn alle Verheißungen Gottes sind doch Ja und Amen in ihm. Das hat Gott in der bisherigen Heilsgeschichte bereits zigfach erwiesen und wird es auch in der Zukunft, in der Vollendung, völlig erweisen. Denken wir an Israel. Er hat sein Volk aus Ägypten rausgeführt und durch die Wüste ins verheißene Land bringen wollen und hat es auch gemacht. Denken wir an Josef. Die Brüder hatten böse Absichten, aber Gott gedachte, es gut zu machen. Denken wir an einen Nebukadnezar, der mächtigste Weltbeherrscher. Der musste für 7 Zeiten gedemütigt werden, um schließlich aus ganzem Herzen zu bekennen, nur Gott ist der Höchste. Er sagt das in Daniel 4, Vers 34. Am Ende der Tage, also dieser Zeit seiner Demütigung, erhob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel und mein Verstand kam mir wieder, erst als er die Augen zum Himmel richtete. Mein Verstand kam mir wieder und ich pries den Höchsten und ich rühmte und verherrlichte den ewig Lebenden, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht währt. Und alle Bewohner der Erde, die werden wie nichts geachtet, und nach seinem Willen tut er mit dem Herr des Himmels, mit den Bewohnern der Erde. Da ist niemand, der seiner Hand wehren und zu ihm sagen könnte, was tust du? Denken wir an die Jünger, denken wir an Paulus. Der Beispiele sind vielfach und vielfältig, dass Gott seinen eigenen Willen, seinen eigenen Vorsatz zur Durchführung bringt. Jesaja 45, ich bin Yahweh, so steht es in Vers 5. Sonst ist keiner. Außer mir ist kein Gott. Ich gürtete dich und du kanntest mich nicht. Auf dass man wisse vom Aufgang der Sonne und von ihrem Niedergang her, dass außer mir gar keiner ist. Ich bin Yahweh und sonst ist keiner. der ich das Licht bilde und die Finsternis schaffe, den Frieden mache und das Unglück schaffe. Ich, Jahwe, bin es, der das alles wirkt. Jesaja 14, Vers 24. Jahwe, der Heerscharen, hat geschworen und gesprochen, wahrlich, wie ich es vorbedacht, also geschieht's. Und wie ich es beschlossen habe, also wird's zustande kommen. Denn Jahwe, so geht's in Vers 27 weiter, denn Jahwe, der Heerscharen, hat's beschlossen, wer wird es vereiteln? Und seine ausgestreckte Hand, wer könnte sie abwenden? Was ist mit den Geschöpfen? Werden die gezwungen, mitzumachen? Nein. Seht doch nur die Eigensinnigkeit und Halsstarrigkeit des Volkes Israels in der Wüste. Solange sie nicht wollen, lässt Gott sie gewähren. Aber er setzt seine ganze Heilsgeschichte in Bewegung, beruft seinen Dienst, beruft Hirten, Propheten, Priester, die für das Volk, für die Menschen eintreten, beruft sich Heilskörperschaften, die für die Schöpfung eintreten, um schließlich sogar die letzte Klaue aus der Macht des Todes herauszuführen. Denn das ist sein Wille. Gott kennt uns von ferne. Er hat uns also zuvor erkannt. Er kennt uns und kannte uns. Er hat gewusst, was auf ihn zukommt, bevor wir waren. Und hat deshalb alles zur Rettung aller vorgesehen und vorbereitet, bevor auch nur ein einziges Geschöpf geschaffen war. Und von der ausgestreckten Hand haben wir eben gelesen. Wer ist die ausgestreckte Hand? Das ist der Christus selber. Die Rechte ist erhöht und behält den Sieg. Die Rechte Jahwes ist erhoben. Die Rechte Jahwes tut mächtige Taten, sagt Psalm 118. Und weiter. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Und zu dem Christus gehört auch der Leib. Das sind wir. Und wenn der Herr uns zu sich holt und seine Gemeinde vollendet, dann wird das unsere Aufgabe, mit dem Christus alles zum Sieg zu führen, mit dem Christus den Willen des Vaters zur Fülle zu bringen. Jesaja 43, Vers 13. Ja, von jeher bin ich derselbe. Da ist niemand, der aus meiner Hand errette. Ich wirke, wer kann es wenden? Die Souveränität Gottes wird allüberall herausgestellt. Psalm 135, denn ich weiß, dass Jahwe groß ist und unser Herr groß vor allen Göttern. Alles, was Jahwe wohlgefällt, das tut er in den Himmeln, auf der Erde, in den Meeren und in allen Tiefen. Tiefen sind ein Bild für Gerichte und Todes, Gerichte Gottes und Todeswesen. Das Gericht selbst, das macht das Geschöpf nicht besser. Aber das Gericht lässt das Geschöpf Gerechtigkeit und Recht und Rettung lernen. Und das ist schön und willkommen vor den Augen Gottes, unseres Retters, der doch will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich weiß, dass hier auch anders übersetzt wird, dass allen geholfen wird. Also achten wir auf den Nachsatz und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Erkenntnis der Wahrheit. Was ist das? Johannes 17, Vers 3. Das ist das ewige oder äonische Leben, dass sie dich erkennen, den allein wahrhaften Gott und den du ausgesandt hast, Jesus Christus. Erkenntnis der Wahrheit ist Leben. Das ist vom Tode zum Leben hinüber zu gelangen. Er, sagt Paulus den Ephesern 1, Vers 9, er macht uns das Geheimnis seines Willens bekannt, nach seinem Wohlgefallen, dass er sich in ihm vorsetzte für eine Verwaltung der Vervollständigung der Zeiten, um in Christus das All aufzuhaupten. Beides, das in den Himmeln und auf der Erde. In ihm hat auch uns das Los getroffen, die wir vorherbestimmt sind, dem Vorsatz dessen gemäß, der alles nach dem Ratschluss seines Willens bewirkt, damit wir zum Lobpreis seiner Herrlichkeit sein, die wir eine frühe Erwartung in Christus haben. Und was ist das Ziel seines Ratschlusses und seinen Willens? In Christus das All aufzuhaupten. Mit anderen Worten, das ganze Weltenall wird dahin geführt, dass sie unter dem Haupte Christus ihren Platz haben. Und wenn dann das All in diese Ordnung gebracht ist, dass alle unter dem Haupt Platz genommen haben, in die Ordnung, die rechtmäßig von dem Christushaupt erworben ist, dass sie dort ihren Platz haben, dann wird sich dieser Christus, der das Haupt über allen und über allem ist, der wird sich dann mitsamt dem All unter den Vater unterordnen, auf dass Gott alles in allen sei. Und wir dürfen diesen Platz unter dem Christushaupt heute und jetzt schon haben. Das ist doch Gnade. Wenn der Geist Gottes uns aus dem Tode ins Leben führt, dann führt er uns als Glieder seines Leibes hinein in den Christus. In Liebe, sagt Paulus auch wieder in Epheser 1, Vers 5 diesmal, in Liebe hat er uns zum Sohnesstand in Christus Jesus vorherbestimmt, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade, die uns in dem Geliebten begnadet. Ist das unser alltägliches Bedürfnis, dem Sohnesstand gemäß zu werden? Ist das unser Bedürfnis, ihn zu erkennen? Ist das unser Bestreben, wahr zu werden, unserer Bestimmung gerecht zu werden, dass der Vater seinen Sohn in uns groß macht? Dann lasst uns loslassen von unserem eigenen Willen. Loslassen von uns selber, ablegen den alten Menschen und anziehen den Christus. Mein altes Ich, das ist doch gestorben, steht im Galaterbrief. Gestorben, damit ich Gott lebe. Zusammen mit Christus bin ich gekreuzigt. Ich lebe aber nicht mehr ich, sondern der Christus, der lebt in mir. Und schon der gelesene Vers, wir alle aber mit enthülltem Angesicht, die Herrlichkeit des Herrn widerspiegelnd, werden in dessen Bild umgestaltet, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie von des Herrn lebendig machenden Geist. Mose betet, lass mich deine Wege wissen, zeig mir deinen Plan. 2. Mose 33, Vers 13. Und nun, wenn ich Gnade gefunden habe in deinen Augen, wir haben Gnade gefunden, so lass mich doch deinen Weg wissen, dass ich dich erkenne, damit ich Gnade finde in deinen Augen und sieh, dass diese Nation dein Volk ist. Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und in Psalm 103 wird bestätigt, er, Yahweh, tat seine Wege kund dem Mose. Bitten wir Gott um Erkenntnis seiner Zielgedanken? Oder beschränken wir uns darauf, Gott um Hilfe und Wohlsein im Alltag zu bitten? Meine Not, meine Schuld, meine Vergebung, mein Segen, meine Bewahrung, das ist alles gut und alles wichtig und alles richtig, aber das ist längst nicht genug. Lass mich deine Herrlichkeit schauen. Und was sehen wir, wenn wir seine Herrlichkeit anschauen? Steht auch in 2. Mose 34. Yahweh stieg in der Wolke hernieder und er stand da selbst bei ihm und rief den Namen Yahwehs aus. Und Yahweh ging vor seinem, also Moses Angesicht vorüber und rief, Yahweh, Yahweh, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Güte und Wahrheit. So ist Gott. Ihn zu erkennen, seine Größe und seine Liebe und seine Absichten und seine Ziele, die Not um uns herum, die ist ja da, das ist ja keine Einbildung, die ist ja da, die mag aber so groß sein, wie sie will, Im Vergleich mit der Größe Gottes wird sie klein. Lasst uns doch vielmehr darum bitten, dass Gott uns groß wird, anstatt darum, dass unsere Not klein wird. Die Auserwählung, unsere Auserwählung, die hat doch einen ganz bestimmten Zweck und ein ganz bestimmtes Ziel. Wir sind für unseren Herrn bestimmt. Wir haben es eben schon mal gelesen, ich lese denselben Vers nochmal mit einer anderen Betonung. Epheser 1, Vers 5. In Liebe hat er uns zum Sohnestand in Christus Jesus für sich selbst vorherbestimmt. Für sich selbst vorherbestimmt. Nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade, die uns in dem Geliebten begnadet. Aber damit ist es noch nicht genug. Gott will noch mehr. Er will viel mehr. Er will alle. Er will die gesamte Schöpfung, nicht nur die Auswahl. Es ist ihm nicht genug, allein im Sohn und mit dem Sohn die perfekte Harmonie zu haben. Auch die ersten Söhne, die eben mit der Gemeinde dazukommen, auch die sind ihm nicht genug. Der Vorsatz der Äonen umfasst Leben aus Gott für alle Schöpfung. Dazu hat er seine Schöpfung zuvor erkannt, bevor auch nur eines war. Er hat den Fall und die Erlösungsbedürftigkeit vorher gesehen und seinen Sohn als Lösegeld ersehen. Bitte, das müssen wir uns wirklich mal vorstellen und bewusst machen. Gott ist doch Liebe. Und diese Liebe hat in innigster Gemeinschaft und vollendeter Harmonie mit seinem Sohn gelebt. Das war vor Grundlegung der Welt. Das war vollendete Liebe, vollendete Harmonie zwischen dem Vater und dem Sohn. Aber anstatt, dass dieser Hochgenuss ungetrübter Gottseligkeit, so habe ich es irgendwo gelesen, anstatt dass dieser Hochgenuss ungetrübter Gottseligkeit, dass es genug war, gibt er den einzigen, den er hat, her. Und Jesus, lesen wir in Philipper 2, er verlässt die Herrlichkeit beim Vater und erniedrigt sich selbst bis in den Tod. Wozu das alles? Um alles und alle zu gewinnen. Und ein Etappenziel bei dieser Mission, bei der Mission, das ganze Weltenall in sein Gottesleben hineinzuzeugen, ein Etappenziel ist dies, dass wir vorherbestimmt sind in Liebe zu Sohnschaft für den Vater selbst. Wer dann nach dem Erreichen dieser Etappe stehen bleibt, der verliert das Rennen. Wer meint, mit dem Erreichen der ersten Etappe wäre der Wettkampf vorbei, der täuscht sich und andere. Lasst uns das nicht vergessen. Die Auswahl der Nationen ist nicht um ihrer selbst auserwählt, sondern dazu, den Ratschluss Gottes zur Lebenszeugung aller zur Durchführung zu bringen. Damit, wieder Epheser, diesmal 3, Vers 10, damit durch die herausgerufene Gemeinde den Fürstlichkeiten und Obrigkeiten inmitten der himmlischen die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. Oder so schätze man uns richtig ein, als untergebene Gehilfen Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Deshalb ist es von Bedeutung, wie Apostelgeschichte 20 sagt, den gesamten Ratschluss Gottes zu verkündigen und uns selbst umgestalten zu lassen in dem Vers, den ich jetzt nicht mehr lese, weil wir schon zweimal gelesen haben, dass wir die Herrlichkeit von Herrlichkeit umgestaltet werden im ausdauernden Anschauen seiner selbst. Diese Umgestaltung ist der Wille unseres Herrn und Hauptes und nicht nur Wille, sondern auch Notwendigkeit, um unseren Aufgaben gerecht zu werden. Vater, so bittet Jesus im hohen priesterlichen Gebet, ich will, dass jene, die du mir gegeben hast, bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich vor dem Niederwurf der Welt geliebt. Gerechter Vater, die Welt erkannte dich nicht, ich aber kannte dich. Und diese haben erkannt, dass du mich ausgesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht und werde ihn bekannt machen, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Gleich wie der Vater den Sohn liebt, also liebt der Vater auch die Söhne. Und weil diese Liebe des Vaters und des Sohnes in uns und an uns wirkt und wir Leben aus Gott haben, also Gottes Wesen in uns tragen, deshalb ist auch seine Liebe in uns und wir können und wollen diese Liebe weitertragen und weitersagen in diese und in die zukünftige Welt hinein. Und genauso wie Gott in uns und an uns wirkt, genauso wird es auch bei allen übrigen werden. Ich lese aus Kolosser 1, Verse 3 bis 6. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus und beten alle Zeit für euch, da wir von eurem Glauben an Christus Jesus hören durften und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, um der Hoffnung willen oder des Erwartungsgutes willen, das euch in den Himmeln aufbewahrt wird, von dem ihr zuvor durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums gehört habt, das in euch vorhanden ist. Aufpassen, so wie es auch in der gesamten Welt, in dem gesamten Kosmos Frucht bringt und wächst, so wie auch unter euch. Von dem Tag an, als ihr es hörtet und die Gnade Gottes in Wahrheit erkanntet. So wie er sein Ziel mit der Gemeinde erreicht, so erreicht er es auch mit allen. Der Heilswille und die Liebe Gottes umfasst das ganze All. Er ist der Retter und Vater aller. Wir könnten zig Verse lesen. Ich will nur ein paar herausstellen. Aus 1. Timotheus 4, Vers 10. Wir verlassen uns auf den lebendigen Gott, welcher der Retter aller Menschen ist, vor allem der Gläubigen. Psalm 22, 27. Es werden eingedenk werden und zu Jahwe umkehren. Alle Enden der Erde und vor dir werden niederfallen alle Geschlechter der Nationen. Epheser 1, Vers 10. In Christus wird das All aufgehauptet. Römer 8, Vers 21. Die Schöpfung selbst wird befreit werden von der Sklaverei der Vergänglichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Römer 11, Gott schließt alle zusammen in Widerspenstigkeit ein, damit er sich aller erbarme. Und 1. Korinther 15, wenn ihm dann das All untergeordnet ist, wird auch der Sohn selbst dem untergeordnet sein, damit Gott alles in allen sei. Vielfältig und auf viele Weise offenbart uns Gott in seinem Wort seine Ziele, seine Wege, seine Absichten und seinen Willen. Und alles gipfelt in ein und demselben Ziel, dass er, dass sein Wesen, dass seine Liebe alles werde, und zwar in allen. Die Auserwählung einiger weniger gilt nicht für das Heil in Christus. Dieses Heil in Christus und das Alleswerden des Vaters in allen gilt allen und ist nicht auf eine Auswahl begrenzt. Die Auswahl bezieht sich vielmehr darauf, dass nur die auserwählten Botschafter an Christi Statt sein werden. Sehen wir doch mal die Auserwählten an. Jesus ist der Auserwählte. Jesaja sagt, siehe, mein Knecht, den ich stütze, mein Auserwählter, an welchem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt und er wird den Nationen das Recht tun, kundtun. Und das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht, den wird er nicht auslöschen. Er wird der Wahrheit gemäß das Recht kundtun. Er wird nicht ermatten, noch niedersinken, wie lange, bis er das Recht auf Erden gegründet hat. Der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus hat sein Leben hingegeben zur Rettung der Verlorenen. Oder ein anderer Auserwählter, Mose. Jahwe hatte gesagt, dass er euch vertilgen wollte. Und ich, Mose, betete zu Jahwe und sprach, Herr, Jahweh, verdirb nicht dein Volk und dein Erbteil. Und geht sogar noch weiter und sagt, wenn aber nicht, so lösche mich auch aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Mose ist bereit, seine Auserwählung und Rettung aufzugeben, wenn Gott von seinem Ziel der Heimbringung ganz Israels ablassen würde. Oder ein weiterer Auserwählter, der Hiob, von dem heißt es, oder von den Freunden Hiobs heißt es, geht ihr jetzt zu meinem Knecht Hiob und opfert ein Brandopfer für euch. Und Hiob, mein Knecht, der möge für euch bitten, denn ihn will ich annehmen. Die Freunde wollte Gott nicht annehmen. Hiob musste in seiner Schwachheit für seine Freunde vor Gott bitten, denn sie selbst konnten es nicht tun. Was sehen wir an diesen Beispielen? Die Auserwählung hat es nicht mit der Rettung des Auserwählten zu tun, sondern mit der völligen Hingabe und Aufopferung des Auserwählten für andere. Dass der Auserwählte auch gerettet wird, liegt auf der Hand. Rettung ist für alle fest beschlossen. Dass die Auserwählten die Rettung früher empfangen als die übrigen, liegt auch in der Natur der Sache. Sie sollen ja das weitergeben, was sie selbst empfangen haben. Und darum müssen und werden wir zur Einheit mit der Erkenntnis des Christus gebracht werden. Paulus spricht, auch das hattest du eingangs gelesen, von der Auferbauung, von der Zubereitung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Zum gereiften Mann, zum Maß des Vollwuchses, der Vervollständigung des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, von jedem Wind der Lehre hin und her geworfen. Und wenn wir wahr sind, dann sollen wir in Liebe alles zum Wachsen bringen, hinein in ihn, der das Haupt ist, Christus. Das ist ja unser Thema. Auferbauen, zur Reife gelangen, zum Wachsen bringen, in das Haupt hinein. Und wozu braucht es diese Reife? Steht ja da. Damit wir nicht mehr Unmündige seien, von jedem Wind der Lehre hin und her geworfen, damit also die Lehre rein sei, richtig bleibe, verbreitet wird, damit das Wort Gottes nicht verfälscht wird. Die Finsternis ist dabei, mit List den Irrtum planmäßig zu verbreiten. Das gilt für diese unsere Weltzeit. Und gerade die, die das Licht verbreiten sollen, werden vom Widerwirker besonders geblendet mit Irrlichtern. Und wie können wir es schaffen, dass wir uns von den Irrlichtern nicht ablenken lassen? Es gibt nur eins: hinwegsehen auf den Urheber und Vollender. Und Gott ist treu, durch den ihr auch zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, berufen wurdet. Er hält treu fest, wandelt würdig der Berufung, zu der ihr berufen wurdet, mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld einander in Liebe ertragen. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes durch das Band des Friedens zu halten. Stellt euch als Kinder des Gehorsams nicht auf die früheren Begierden ein, sondern werdet dem Heiligen gemäß, der euch berufen hat, selbst Heilige in allem Verhalten. Gemeinschaft mit dem Sohn. Ausrichten lassen zum Haupte hin. Einen heiligen Wandel üben. Wie können wir das alles bewerkstelligen? Indem wir uns unter Gottes Wort stellen. So, wie wir es am Eingang gesagt haben. Indem wir Gottes Wort, wenn wir wo drunter sind, ist was über uns drüber, indem wir Gottes Wort in der Rangordnung über uns stellen. Indem wir loslassen von uns selbst und ihn ergreifen. Paulus sagt den Römern, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Schließlich ist es eine Gotteskraft, eine Kraft, zur Rettung für jeden Glaubenden, Juden zuerst wie auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin enthüllt, aus Glauben für Glauben. Die Kraft, die in dem Wort Gottes steckt, ist so enorm groß, dass es eine Kraft zur Rettung ist. Es ist die Kraft der Auferstehung. Das Evangelium ist so stark, dass sein Wort niemals leer zurückkommt, sondern ausrichtet, wozu es gesandt ist. Sein Wort ist derart mächtig, dass es uns verändert in sein Bild. Sein heiliges Wort ist Wort des Lebens. Paulus ruft uns auf, das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen zu halten. Jakobus sagt uns, werdet Täter des Wortes, nicht nur solche, die darauf hören. Und dem Timotheus sagt Paulus, die Vollendung aller Anweisungen ist Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Und den Kolossern sagt er, lasst das Wort des Christus euch reichlich innewohnen. Gottes Wort hören, Gottes Wort bewahren, Gottes Wort tun, Glaubensgehorsam, ein reines Gewissen. Das ist unsere Verantwortung, das ist unsere Aufgabe in diesem Leben. Und damit wir tauglich gemacht werden für die zukünftigen Aufgaben. Gott will uns in die Fülle seiner Liebe führen, damit wir nützlich und dienstbar für ihn werden. Um auch, so steht es in Epheser 3, Vers 19, die alle Erkenntnis übersteigende oder alle Kenntnis übersteigende Liebe des Christus zu erkennen, damit ihr zur gesamten Fülle, zur gesamten Vervollständigung Gottes vervollständigt werdet. Werdet mit Geist erfüllt. Alle Schrift ist Gott gehaucht und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes zubereitet sei, ausgerüstet zu jedem guten Werk. Gottes Fülle, Christusfülle, Geistesfülle, das ist das Vollmaß, zu dem der Mensch Gottes, der Mensch des Glaubens gebracht werden soll, damit er zu jedem guten Werk völlig geschickt, nützlich und brauchbar sein soll. Damit wir in diese Fülle hineingebracht werden, gibt es Aufgaben und Dienste innerhalb der herausgerufenen Gemeinde. Haben wir gelesen, die einen als Apostel oder Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. An anderen Stellen steht, dass es Aufseher gibt. Das heißt auch Bischöfe oder Älteste, Diakone und Diener. Es gibt Ordnungen zur Zurechtweisung, zur Ermutigung, Ordnungen für den Lebenswandel. Aber all das, die Dienste, die Gaben, die Ordnungen, all das ist nicht Selbstzweck, sondern es sind Werkzeuge zur Vollendung der Heiligung, der Heiligen. Es ist Erziehung in Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes zubereitet sei, ausgerüstet zu jedem guten Werk. Es ist nicht mehr lange. Merken wir, wie notwendig es ist, dass jeder Einzelne auf den Grund aufbaut, auf den Grund, den Christus mit sich selbst in jedem Einzelnen gelegt hat? Das ist noch nicht mal eine Privatangelegenheit, sondern es geht darum, dass der Leib des Christus aufgebaut wird, damit seine Heilskörperschaft, sein Leib, zubereitet und fertig ausgestaltet wird. Denn alle Verheißungen, wir hatten den Text eben schon mal gelesen, da habe ich einen wichtigen Nachsatz weggelassen, der kommt also jetzt. Denn all die Verheißungen Gottes sind ja in ihm. Und darum ist auch das Amen durch ihn zur Verherrlichung Gottes, und jetzt kommt der wichtige Nachsatz, durch unseren Dienst. Steht 2. Korinther 1, Vers 20. Doch Christus ist nicht dazu, oder ist nicht nur dazu der Urgrund, sondern er ist auch heute permanent aktiv und wirkt in uns und an uns. Er hat also nicht nur einmal einen Grund gelegt und lässt uns jetzt alleine bauen, sondern er ist permanent in uns und an uns aktiv. Ich lese ein paar Verse, Römer 8, Vers 34, die er zuvor erkannte, hat er vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern sei. Und die, die er vorherbestimmt, die beruft er auch, die er beruft, die rechtfertigt er auch, die er rechtfertigt, die verherrlicht er auch. Und wenn Gott so für uns ist, wer kann dann wider uns sein? Er hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns nicht auch mit ihm dies alles in Gnade gewähren? Christus ist gestorben und vielmehr auferweckt. Er ist zu Rechten Gottes. Er verwendet sich auch für uns. Er verwendet sich für uns. Hier und jetzt. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Wer in mir bleibt, Johannes 15, und ich in ihm, der bringt Frucht. Getrennt von mir könnt ihr nichts. 1. Thessalonicher 5, er selbst, der Gott des Friedens, der heilige euch ganz und gar und möge euer Geist unversehrt und die Seele und der Körper tadellos bewahrt werden in der Anwesenheit unseres Herrn Jesus Christus. Getreu ist, der euch beruft, er wird es auch tun. Aus ihm wird unsere Frucht erfunden. Aus ihm seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott her zur Weisheit gemacht worden ist, wie auch zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Und unbereubar sind die Gnadengaben und Berufungen Gottes, dass unser Herr das fertig bringt, seinen Leib, seine Gemeinde auf seinen Tag hin zu vollenden. Das ist ganz gewiss. Aber bis zu diesem Tag lasst uns daran arbeiten, dass er in uns groß wird und wir selber uns klein werden, dass er in uns zur Ausgestaltung kommt, ihm und uns zur Ehre an seinem Tag. Darum setzen wir unsere Ehre da rein, steht in 2. Korinther 5, ihm wohlgefällig zu sein, denn wir alle müssen vor der Preisrichterbühne des Christus offenbar gemacht werden, damit jeder das wiederbekomme, was er durch den Leib verübt, sei es gut oder schlecht. Wir stehen zweimal vor der Preisrichterbühne. Einmal vor dem Bema Christi, was wir gerade gelesen haben, bei welchem wir durchs Feuer geprüft werden. Und ein zweites Mal vor dem Bema Gottes, wo Christus dem Vater seinen dann makellosen Leib darstellen wird. Und nachdem also die Gemeinde zweimal vor dem Preisrichterstuhl erschienen ist, dann kommt der Herr mit den Seinen wieder. Und das ist dann die eigentliche Wiederkunft des Herrn. Unsere Entrückung ist dann schon vorher geschehen. Aber zu uns kommt der Herr nicht wieder, sondern da holt er die Gemeinde erstmalig zu sich. Und alsdann werden wir verwandelt zur Zubereitung, um seinen Auftrag des Richtens und Zurechtbringens des Kosmos und der Engel vollführen zu können. Um alle Gottes Verheißungen ausführen zu können. Sodass wir erkennen, gleich wie wir erkannt worden sind und erkennen, mein Leben zeugend wirken zu können. Das Leben und die Liebe Gottes ins All hinauszutragen, um allen dasselbe Leben und dieselbe Liebe zu vermitteln. Und bei dieser zweiten sichtbaren Wiederkunft kommt der Herr mit den Seinen, kommt der Christus mit seinem Leib und dann werden ihn alle sehen, auch die, die ihn durchstochen haben. Und wenn dann der Christus unser Leben geoffenbart wird, dann werdet auch ihr zusammen mit ihm in Herrlichkeit geoffenbart werden, um in den kommenden Äonen den alles übersteigenden Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns in Christus Jesus zur Schau zu stellen, sodass wir dann diesen uns geschenkten Reichtum der Gnade weiter vermitteln können aller Schöpfung. Und darauf wartet die Schöpfung. Die Vorahnung der Schöpfung wartet auf die Enthüllung der Söhne Gottes. Die Schöpfung ist doch der Eitelkeit unterordnet, nicht weil sie das so wollten, sondern um des Unterordners willen, in Erwartung, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden wird von der Sklaverei, der Vergänglichkeit zur Freiheit, der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Überhaupt diese Wartezeit, wo die Schöpfung darauf wartet, Das ist Wartezeit. Die Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Die Söhne Gottes warten auf ihr Haupt, den Christus. Wir erwarten aus den Himmeln den Retter, den Herrn Jesus Christus, der den Körper unserer Erniedrigung umwandeln wird, um dem Körper seiner Herrlichkeit gleichgestaltet zu werden, gemäß der Wirkungskraft, die ihn befähigt, auch sich das All unterzuordnen. Und selbst der Sohn wartet wiederum auf sein Haupt, den Vater. Wenn ihm das All untergeordnet ist, dann wird auch der Sohn selbst dem untergeordnet sein, der ihm das All unterordnet, damit Gott alles in allen ist. Dieser Weg, der jetzt noch ein Weg des Wartens ist, ist genauso ein Weg des Lebens. Der Vater zeugt den Sohn ins Leben. Der Sohn zeugt die Söhne, die Glieder seines Leibes ins Leben. Und die Gemeinde des Leibes des Christi zeugt das All ins Leben. Diese Verheißungen sind verordnet und festbestimmt. Doch bevor sich der Segen zum Leben auswirkt, braucht es Zurechtbringung und Gericht. Das wollen wir auch nicht verschweigen, es gehört dazu. Aber immer unter der Prämisse, dass Gericht richtig machen bedeutet, dass alle Gerichte den Zweck der Zurechtbringung haben und diesen Zweck auch in Fülle erreichen werden. Und die Herrlichkeit unserer Zukunftsaufgaben ist unbeschreiblich groß, unbeschreiblich wunderbar. Aber wollen wir doch bitte diese wunderbare Herrlichkeit und den unausspürbaren Reichtum des Christus auch schon hier alle Zeit vor Augen haben, um uns schon hier zurechtbringen zu lassen und schon hier den Christus in uns zur Ausgestaltung bringen zu lassen, damit der Leib des Christus zubereitet werde zu dem Werk des zukünftigen Dienstes, zu seiner Herrlichkeit und zu seiner Ehre. Amen. Ja. Geliebter Vater, wir dürfen dich Vater nennen, weil du uns in dein Leben hineingezeugt hast. Wir dürfen dein Leben in uns tragen. In all unserer Not und Schwachheit und Vergänglichkeit und Verderblichkeit dürfen wir deine Herrlichkeit und deine Liebe und dein Wesen in uns tragen, weil du uns neu gezeugt hast. Wir danken dir dafür, dass das so ist, und wir danken dir auch dafür, dass das nicht ohne Folgen bleibt. Wirke du in uns und an uns, dass du und dass dein Christus in uns zur Ausgestaltung komme. Und das geht nur in dem Maße, wie wir von uns selber loslassen. Und das mögest du schenken, dass wir das begreifen, dass wir das lernen, dass wir das verstehen, dass wir das wollen, von uns selbst loszulassen. Wir halten immer zu sehr fest an uns selber, an unserer Meinung und unserer Überzeugung, denn es ist ja meistens gute Absicht, aber das mögen wir doch lernen, Herr Jesus Christus, dass du der Herr bist, auch in unserem, auch in meinem persönlichen Leben. Denn es ist keine Privatsache, wie wir uns verhalten, sondern wir sind Glieder an deinem Leib und wollen als solche alles in dich hinein, in dich unser Haupt, zum Wachsen bringen. Und dazu muss alles, was an diese Erde bindet, sein gelassen werden. Und das ist auch alles Vergängliche unseres alten Menschen. Mache du uns neu, gestalte du uns neu. Wir wollen nicht, dass unser altes Wesen verbessert wird, sondern dass wir ganz loslassen von uns selber und uns umgestalten lassen von deiner Herrlichkeit in deine Herrlichkeit. Dazu möge auch dieser Morgen heute dienen, dass wir uns ausrichten lassen hin zu dir. Und nicht nur dieser Morgen, sondern überhaupt möge dein Wort in uns arbeiten, dass wir uns verändern lassen in dein Bild. Wir danken dir für diese große Gnade, dass du uns annimmst, wie wir sind, aber dass du uns nicht so lässest, wie wir sind, sondern dass wir deine Liebe und deine Güte und deinen Glauben und deine Gnade für uns in Anspruch nehmen und weitergeben. Wir danken dir so sehr für die Rettung, die du fest beschlossen hast, dass wir gerettet sind und dass wir den festen Glauben und die feste Überzeugung haben dürfen, dass du die ganze Schöpfung retten wirst und am Kreuz ja schon gerettet hast. Dein Werk am Kreuz ist vollumfänglich und wir geben dir jetzt schon die Ehre, auch wenn es noch ein langer Weg ist, bis die Vollendung erreicht ist, aber wir geben dir jetzt schon die Ehre, weil wir feste glauben, du kommst zu deinem Ziel und alles, was du beschlossen hast, das wirst du zur Vollendung bringen. Und dass wir daran mitwirken dürfen, können wir nicht fassen, aber wir dürfen es glauben und danken dir dafür, dass das so ist. Wir wollen dir aber auch alle unsere Schwachheit und all unsere Not und alle unsere Bedrängnis anbefehlen, denn es ist ja da in dieser Welt, da haben wir Bedrängnis und so wollen wir es dir bringen und uns dir anvertrauen und in deiner Hoffnung, hoffnungsfroh in den Alltag gehen. Wir danken dir auch für diese Gnade. Amen.